das geht. Ja.
Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal alle herzlich begrüßen, alle die, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Ich möchte mich vor allen Dingen für dein Gebet danken, Tim. Fürbitte ist immer ganz besonders wichtig. Und ich bringe natürlich auch die Grüße meiner Mutter mit. Das ist immer das Letzte, was ich höre, wenn ich mich von ihr verabschiede. Wo fährst du hin? Da und da? Grüß schön. Und diese Grüße habe ich euch jetzt mitgeteilt. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, unser Heiland. Vor einigen Wochen ist das erste Kirchenfest erlebt worden, die Geburt Jesu. Noch nicht ganz so lange her ist die Kreuzigung draußen vielleicht gefeiert worden. Aber für mich ist dieses Thema Heiland immer etwas Besonderes. Und es gibt sicher einen Text, den vielleicht noch einige Menschen draußen kennen. Und den möchte ich mit euch zusammen lesen. Der steht in Lukas Kapitel 2, Vers 11. Lukas Kapitel 2, Vers 11. Er wird ja wahrscheinlich auch in den Christmetten vorgelesen. Lukas 2, Vers 11, dort heißt es, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus in der Stadt Davids. Der Heiland geboren, der bekannteste Text sicher. Bitte? Hat jemand was gefragt? Nein. Also dieses Wort Heiland wird auch übersetzt mit Retter und mit Heil. Aber ich möchte heute bei dem Wort Heiland bleiben. Es wird im Alten Testament 13 Mal erwähnt, im Neuen Testament 24 Mal. Und für mich ist heute der Träger dieses Namens wichtig. Der Heiland. Schon als Kind hatte ich, wenn das Wort Heiland fiel, immer ein Gefühl, beschützt zu sein, ein Empfinden von Geborgenheit. Und ich kann mich daran erinnern, vielleicht ist es in einigen Wohnungen auch so gewesen, über dem Ehebett meiner Eltern und Großeltern hing immer ein ganz großes Bild. Jesus als der gute Hirte. Er saß auf einem Hügel und hatte ein kleines Lämmchen im Arm. Und als Kind habe ich mir immer gewünscht, dieses Lämmchen zu sein, dass ich auch dann mal in seinem Arm sitzen darf. Aber ich glaube, unsere Wünsche heute gehen viel weiter, dass wir eines Tages mal wirklich von ihm in den Arm genommen werden. Dieses sich an ihm satt sehen, das ist etwas, was ich mir ganz besonders wünsche, ihm in die Augen zu schauen und genau zu wissen, wie wir heute auch in einem Lied gesungen haben, der kennt dich haargenau. Das ist ein wunderschönes Gefühl, vor ihm nichts geheim halten zu müssen. Aber in diesem Wort Heil und Land steckt für uns ja eine ganz wichtige Bedeutung. Wir selbst sind durch seine Hände aus heilem Land, aus der Erde geformt worden. Jesus hatte immer eine Beziehung zu einem heilen Land. Deshalb ist er auch unser Heiland. Im Paradies sind wir aus dieser reinen Erde hervorgegangen. Und das Land war für Jesus immer etwas sehr Wichtiges. Wir wissen, dass Abraham aufgefordert wurde, ziehe aus und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und auch Mose hatte einen Auftrag bekommen, sein Volk, das Volk Gottes, in das Land zu führen, was er für das Volk vorgesehen hatte. Und bei seinem Auftrag, den Mose erhielt, noch in der Wüste, sagt Jesus zu ihm, ziehe deine Schuhe aus, denn das Land, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wisst ihr, dass diese Aufforderung auch an Josua ergangen ist? Ja, Josua 5, Vers 15, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, da hieß es auch für Josua, ziehe deine Schuhe aus, auf dem Land, oder das Land, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Aber wie viel Leid und wie viel Missachtung und Ungehorsam musste dieser Heiland von seinem Volk erfahren. Nachdem es aus Ägypten befreit wurde, zog es murrend und knurrend und voller Beschwerde mit Mose dem Land entgegen. Das Volk, das er liebte, sollte den Boden bereiten und in allererster Linie den Herzensboden für ihn, denn er wollte ja kommen. Und dann erscholl auf den Fluren zu Bethlehem die Kunde. Wir haben gerade den ersten Text gelesen. Schlagen wir oder bleiben wir nochmal bei Lukas Kapitel 2, jetzt die Verse 8 bis 11. Lukas 2, 8 bis 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten für ihre Schafe. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Wessen Herrlichkeit war das? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus in der Stadt Davids. Und dann geht's weiter, ihr werdet das Kind finden in Windeln gewickelt. Die Hirten gingen nun hin und wollten das besehen, was die Engel ihnen mitgeteilt hatten. Und dann heißt es weiter in Vers 17 und 18, als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass sie über dieses Kindlein gehört haben. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt worden war. Die Hirten waren also die ersten Missionare Jesu Christi, als er noch in den Windeln lag. Und da möchte ich jetzt etwas einschieben. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Predigt schon mal gesagt habe, aber ich wiederhole es trotzdem. Die Hirten haben es in Bethlehem erzählt. Bethlehem war voll von Menschen, weil die Zählung da stattfand. Und diese Menschen haben das, was die Hirten ihnen gesagt haben, mitgenommen in ihre Heimatorte. Vielleicht nur manche aus Sensation. Ich weiß nicht, ob alle es geglaubt haben. Ganz Israel wusste eigentlich von seiner Geburt und wir denken immer, der Heiland wurde erst bekannt, als er 30 Jahre alt war. Es kamen die Weisen aus dem Morgenland, da steht im Nebensatz, und ganz Jerusalem erschrak mit Herodes. Haben die das gewusst? Sie haben den 12-Jährigen im Tempel erlebt. Haben die gewusst, dass er bei den Rabbinern nie studiert hat? Haben Sie das gewusst? Sie haben es nachher doch auch gesagt, was macht denn dieser? Der hat doch nie studiert. Jesus war kein unbeschriebenes Blatt, als er nachher seinen Dienst antrat. Er war von allem gekannt. Und wir wissen ja, dass die Juden sehr viel Aufzeichnungen gemacht haben. Dann wissen wir über Zacharias, als sein Sohn geboren wurde, der Johannes, dass auch da Jerusalem verwundert war, weil er stumm aus dem Tempel herauskam. Das spielte sich in der Hauptstadt ab. Haben die Leute Jesus gekannt oder nicht? Das müssen wir immer bei all dem beachten. Wer ist denn dieser Heiland? Wir kennen die Texte in Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 1 bis 3 und 14. Johannes 1, Verse 1 bis 3 und 14, und da heißt es von ihm, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde nichts gemacht, was gemacht worden ist. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als ein Eingeborener vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das sind die Texte von dem Apostel Johannes. Lange bevor Ellen White etwas über diese Herrlichkeit schrieb, verfasste ein Dichter namens Kaspar Ziegler. Er lebte von 1621 bis 1690 und lehrte in Wittenberg, so wie Luther, zwei Liedstrophen, die das ganz genau erkannt haben. Er schreibt: Gott senkt die Majestät, sein unbeschreiblich Wesen in eines Menschen Leib, nun kann die Welt genesen. Der allerhöchste Gott tritt freundlich bei mir ein, wird gar ein kleines Kind genannt mein Jesulein. Wir hätten es nicht besser formulieren können. Und diese herrlichen Zeilen sind von Johann Sebastian Bach vertont worden. Gott im Fleisch. Von den Weisen aus dem Osten wissen wir, und das schlagen wir auch nochmal auf, Matthäus Kapitel 2, Matthäus Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, also die waren nicht mehr im Stall, freuten sie sich sehr und mit großer Freude. Und sie sahen das Kind mit der Maria, der Mutter, und fielen vor ihm nieder und beteten es an. Wen darf ich nur anbeten? Er ließ das zu. Der Säugling wurde angebetet. Er war Gott. Wir haben noch andere Texte, die dieses beschreiben. Und zwar in Johannes Kapitel 1, Vers 48 und 49. Johannes Kapitel 1, Verse 48 und 49. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Haben die das gewusst? Dann gibt es einen anderen Text in Kapitel 2, Vers 11. Diesen Anfang nahm er, das war dieses Wunder, als Jesus Wasser zu Wein machte. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Es sind wunderschöne Texte, die das sagen. Johannes Kapitel 11, Vers 27. Johannes 11, Vers 27. Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. In Johannes 11 wird uns geschildert, wie Jesus Lazarus auferweckt. Aber vorher hatte Martha noch dieses Zeugnis über Jesus Christus abgelegt. Und noch Johannes 20, Vers 28, Johannes Kapitel 20, 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Wer war dieser Heiland? Mensch und Menschen, die das geglaubt haben, dass er der Sohn Gottes war. Aber nun möchte ich, dass wir die Frage, wer war dieser Heiland, uns von Jesus Christus selbst beantworten lassen. Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 22, Vers 70. Lukas 22, Vers 70. Sie sprachen aber alle: Du bist der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Das war bei seinem Verhör bei den Hohenpriestern. Aber jetzt möchte ich Ellen White zu diesem Thema sprechen lassen. Und zwar gibt sie in dem Buch ihre Gedanken über die Offenbarung, drei ganz kurze Abschnitte, wer Jesus Christus war. Als Christus auf die Erde kam, tauschte er die Göttlichkeit nicht gegen die Menschlichkeit aus, sondern er vereinte Menschlichkeit und Göttlichkeit in seiner eigenen Person. Christus hatte zwei Naturen, die Natur des Menschen und die Natur Gottes. In ihm waren Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint. Und indem er jede Natur gesondert wahrte, hat er der Welt den Charakter Gottes und den Charakter eines vollständigen und vollkommenen Menschen dargestellt. Ein anderes Zitat: Die beiden Naturen waren eng und untrennbar eins, doch hatte jede seine Eigenständigkeit. Obwohl Christi göttliche Herrlichkeit durch seine Annahme der menschlichen Natur eine Zeit lang nur verhüllt und verdeckt war, war er weiterhin Gott, als er Mensch wurde. Das Menschliche nahm nicht den Platz der Göttlichkeit ein, noch das Göttliche den Platz der Menschlichkeit. Dies ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Die beiden Ausdrücke, menschlich und göttlich, waren in Christus eng und untrennbar eins und existierten doch gesondert. Obwohl Christus sich erniedrigte, um Mensch zu werden, war er immer noch Gott. Seine Göttlichkeit konnte nicht verloren gehen, als er redlich und wahrhaftig an seiner menschlichen Treue festhielt. Und als letztes: Christus war nicht als Gott, Gott gehorsam, sondern gehorchte ihm als Mensch. Christi Überwindung und Gehorsam sind die eines echten Menschen. In unseren Schlussfolgerungen begehen wir aufgrund unserer irrigen Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn viele Fehler. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinem Kampf mit Satan unmöglich erlangen kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur Christi. Seine zugerechnete Gnade und Kraft verleiht er allen, die an ihn glauben. Wir haben es mit unserem Heiland mit zwei Persönlichkeiten zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, nur er konnte für uns sterben. Ich habe gestern noch eine Sache gelesen aus Daniel. Wir wissen, dass in Kapitel 10, ich mache so ein bisschen Replik, der Engel Gabriel geschickt wurde, als Daniel betete. Und dann hieß es: Ich wurde 21 Tage vom Fürsten aufgehalten. Dieser Fürst war Satan. Und dann heißt es, bis Michael kam und ich zu dir kommen konnte. Satan hat noch so viel Macht, mehr als der Engel Gabriel, der jetzt vor dem Throne Gottes steht. Er hat seine Position verloren, aber nicht seine Macht. Und gegen diese Macht musste unser Heiland als Mensch mit der Hilfe seines Vaters ankämpfen. Und diese Hilfe steht uns auch zur Verfügung. Kann ein Mensch von sich behaupten, ohne Sünde zu sein, wenn er nicht gleichzeitig auch Gott ist? Wer kann sich als Herr des Sabbats ausgeben, wenn er nicht gleichzeitig auch der Schöpfer ist? Wer ist das Leben schlechthin, das er lassen kann und wieder nehmen kann, wenn er nicht auch Gott ist? Aber seine Erlösung hat er für uns nur als Mensch vollbracht. Wer kann Sünden vergeben, wenn er nicht Gott ist? Er stand als Mensch jedem im Wege, weil sie spürten, wer er war. Er hat aber die Kraft, die er besaß, zu helfen, nie für sich selbst eingesetzt. Er musste als Mensch dadurch. Seine Wunder und Wohltaten galten nur seinem Volk. Unter den Menschen, die ihn begleiteten, gibt es einige, die ahnten, wer er war, obwohl diese Ahnung sie nicht davon abgehalten hat, ihn zu verleugnen. Er stand neben ihnen Und sie haben es fertiggebracht. Ich würde sagen, es war nicht nur Petrus, denn wenn ich weggehe, verleugne ich ihn auch. Ich stehe nicht mehr neben ihm. Sie wussten, wer er war und waren dann trotzdem dazu fähig. Weil sie in dem Augenblick nicht wie Jesus Christus geschrieben haben, Vater, hilf mir. Aber einer wusste ganz genau, wer er war und wer vor ihm stand. Das war Satan. Sein eigenes Geschöpf. Der Schöpfer, sein Geschöpf, hat ihn jetzt in den 40 Tagen in der Wüste attackiert. Jesus war in Menschlichkeit eingehüllt und jetzt dachte Jesus, jetzt Satan, jetzt packe ich ihn mir. Denn er musste ja der zweite Adam sein. Satan hätte nie gegen Gott gekämpft. Es hätte keinen Sinn gehabt, das hätte er ja gewusst. Aber ihn jetzt zu reizen, dieses Werk für uns nicht mehr zu vollbringen, indem er behauptete, kein Mensch kann das Gesetz Gottes halten. Jesus musste es halten können für uns. Er kam zwar schuldlos in die Welt wie der Adam, aber ihm stand nicht das zur Verfügung, was Adam damals hatte. Jeden einen Abend einen Spaziergang mit Gott durch den Garten. Er musste das Gesetz halten und nur mit der Kraft seines Vaters konnte und wollte er das für uns tun. Die Attacken Satans gegen Jesu haben ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Wenn es er nicht selbst getan hat, so waren es doch die Pharisäer und Sadduzäer, Menschen, die ihn nachher nicht mehr hören wollten. Selbst der Kindermord in Bethlehem war dazu angetan, ihn von dem Opfer für uns abzuhalten. Und nun bot sich 14 Tage Wüstenwanderung. Satan sagte, du hast doch deinen Vater gar nicht nötig. Du hast Hunger. Du kommst um, wenn du noch einen Tag wartest. Nimm deine Göttlichkeit in Anspruch. Zeig, wer du bist. Welch eine Versuchung. Wie würden wir reagieren? Erfüll dir deine menschliche Begierde. Du tust doch nichts Böses, wenn du isst. Mach dir Brot aus den umliegenden Steinen. Drei Versuche, aus Jesus die Göttlichkeit hervorzulocken, dass er sich selber hilft. Und Jesus musste diese Prüfungen für uns erstehen und bestehen. Hier zeigt sich die ganze Macht und die Größe eines Menschen, der sich auf Gott verlässt. Und wir können das, was er für uns getan hat, niemals ausloten. Bei wem von uns wäre nicht längst der Geduldsfaden gerissen? Jetzt reicht's. Für die, die ich täglich hier sehe, die mich mit Füßen treten, da soll ich noch irgendetwas tun? Der Angriff Satan durch die menschlichen Feinde, die er ständig aushalten musste. Er brauchte ständig die Stütze und die Kraft seines Vaters. Ich könnte alleine, aber ich darf nicht alleine. Ich muss es für die anderen aushalten. Wie lange hätten wir das geschafft? Wir wehren uns, klagen uns an, gegenseitig, und wir kommen dazu, ihn zu verraten und zu verleugnen. Und das, was mich immer besonders erschüttert, aus dem Jüngerkreis, gucken wir nicht auf andere, gucken wir auf uns. Wir gehören zu ihm. Wo verleugne ich ihn? In Kleinigkeiten. Wo drehe ich mich um? Er hielt es aus, alle Angst, allen Herzenskummer für uns. Mit der Frage, wie ertrage ich das, war er jedes Mal bei dem Vater zu finden. Ich muss es ja für andere aushalten, die sonst auf ewig verloren sind. Er wurde zum Schuldigsten der Schuldigen und blieb darunter, unter dieser Anklage. Er musste für diese Menschen, und das ist das Wichtigste, für diese Menschen, die verloren gehen, den zweiten Tod erleiden. Für die, die gerettet werden, wäre der zweite Tod nicht nötig. aber auch bis dahin stieg er hinunter, damit niemand ihm sagen kann, du hast dich vor irgendetwas verschont. Wir können nachher, oder die Menschen, die verloren gehen, können nicht sagen, du bist auf halber Strecke stehen geblieben. Und das Schlimme war für ihn, das Aushalten und Ja-Sagen im Garten Gethsemane. Dieser Kelch, der ihm gereicht wurde, war nicht der Kelch des Kreuzestodes, denn er hat immer wieder gesagt, ich werde sterben, man wird mich auspeitschen, man wird mich bespeien. Das war nicht der Kelch, um den er gebeten hat, lass ihn an mir vorübergehen, sondern es war der Kelch des zweiten Todes, dass Gott sich umdrehen musste. 3 Stunden Golgatha ohne Gott. Und das einzige Mal, wo Jesus seinen Vater anders angeredet hat, war nur am Kreuz. Sonst hieß es immer, mein Vater, mein lieber Vater. Was sagte Jesus am Kreuz, als er besonders schrie? Sagte er, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Oder was sagte er? Mein Gott. Er spürte den Richterspruch Gottes. Das war das einzige Mal, dass er ihn als mein Gott angesprochen hat. Warum hast du mich verlassen? Das war der Kelch, den hätte er nicht trinken müssen. Denn zur Erlösung war nur menschliches, unschuldiges Blut nötig. Und das hat er am Kreuz vollbracht. Aber dieser Kelch, der galt den Menschen, die nachher auf ewig verloren sind. Auch dadurch ist er gegangen. Es können sich alle noch zu ihm hinwenden. Aber diese Menschen gehen auf ewig verloren. Und diesen Kelch, den wollte er nicht trinken. Er war zur Erlösung auch so gesehen nicht nötig. Welch ein Heiland, welch ein Mensch, welch ein Gott. Werde ich seine Liebe jemals erfassen können? Er gab alles. Was gebe ich? Wenn wir so unsere Woche Revue passieren lassen, die wir hinter uns haben, wie oft haben wir daran gedacht? Wie oft sind wir ohne ihn durch die Woche gegangen? Wir sind ja immer sehr schnell, wir laufen ihm ja voraus. Aber Jesus hat gesagt, folge mir nach. Ich bin oft um einige Schritte schneller als er. Und das muss ich dann abends wieder bereuen. Doch sein Wunsch, der Wunsch, unser Heiland zu sein, ist immer noch sein Hauptanliegen. Ein heiles Land, ein Vaterland möchte er uns bereiten. Einmal in uns, indem wir ihn aufnehmen, um heiles Land in unserem Herzen zu erfahren, aber noch ein anderes Land. Und danach haben sich die Vorväter gesehnt. Schlagt mit mir auf Hebräer Kapitel 11, die Verse 13 und 14. Hebräer 11, 13 und 14. Diese alle sind im Glauben gestorben, also die Vorväter, die in Kapitel 11 als Glaubenshelden uns vorgeführt werden und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf Erden seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich an, dass sie ein Vaterland suchen. Müssen wir noch suchen? Jesus sagt doch, ich bin da. Als er hier auf der Erde war, hat er gesagt, der Himmel ist ganz nah zu euch herbeigekommen, denn ich bin da. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Bei seinem Abschied versicherte er seinen Jüngern Folgendes. In Johannes Kapitel 14, Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Auch ein Text, den wir alle kennen, müsste jetzt kommen. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht und bestürzt seid auch nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aber das reicht ja für uns manchmal nicht aus, nicht wahr? So Zukunftsträume, wir möchten ja hier auch etwas haben. Und das sagt er uns auch im selben Kapitel, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er wünscht sich, bei uns zu wohnen. Bin ich immer bereit, ihn aufzunehmen? Und das meint er auch örtlich, das habe ich bei Schwester Weib gelesen. Er wünscht sich, dass unsere Heime so ordentlich aussehen, dass er sich da wohlfühlen kann, dass er Tag und Nacht zu unbestimmter Zeit immer bei uns sein kann. Und dass wir auch unsere Mitmenschen, ist egal wann sie kommen, immer aufnehmen können. Und das ist bei unseren Glaubensgeschwistern oft nicht der Fall. Manche lassen sie nicht mal zur Türe herein. Frag mich, warum. Also, der Vater und Jesus Christus möchten täglich in uns wohnen. Und deshalb müssen sie auch täglich bei uns ausmühlen. Darf ich das mal so sagen? Was wir ansammeln, da ist oft kein Platz für die beiden. Die wollen nicht nur so ein Besuchszimmer haben, sondern die wollen im Wohnzimmer wohnen bei uns. Diesen Menschen, diesen Heiland, unserem Gott, gebührt denn das, was uns im letzten Buch der Bibel gesagt wird, in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl waren Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, Zahlen, die wir nicht mehr rechnen können, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit zum Lobpreis. Ich hoffe, dass wir eines Tages mit diesen unzählbaren Engeln einmal in dieses Lob einstimmen können. Unser Heiland, Mensch und Gott, nur für mich da, für dich da, welch eine Zusage ist das. Wenn ich ihn tagtäglich ganz in Anspruch nehme, dann hat er trotzdem für dich genau dieselbe Zeit, für uns unvorstellbar. Er ist für jeden da und hat für jeden die gleiche Zeit, für jeden das gleiche Ohr. Danke dir, Heiland, dass du da bist. Amen.